Könnt ihr euch noch erinnern, wieso euer erster Tag in der Feuerwehr war? Oder sagen wir mal, die erste Zeit? Für mich eine unglaublich aufregende Geschichte, für euch auch. Hier ist Hermann vom Einsatzleben-Podcast. Servus, hallo und Gude! Ja, jeder von uns ist ja mal eingestiegen. Also wurscht, ob er aus der Jugendfeuerwehr kam oder eben auch als Quereinsteiger. Naja, wurscht ist nicht ganz, aber so kommt man ja nun mal in die Feuerwehr. Und über das Thema habe ich mir in letzter Zeit immer wieder mal Gedanken gemacht. Besser gesagt, mir ist eingefallen, wie das damals bei mir war. Diese komplette Aufregung, jetzt aktiver Feuerwehrmann zu werden, hat mich damals und sagen wir mal im Verlaufe meiner Einsatzzeit oder besser gesagt meiner Zeit in der Einsatzabteilung immer wieder mal eingeholt, gerade wenn ich jüngere Kameradinnen oder Kameraden kennengelernt habe. Ja, ich glaube, man muss da ganz klar unterscheiden. Neu in der Feuerwehr, also bei den Aktiven, heißt ja entweder ich komme aus der Jugendfeuerwehr oder ich bin neu als Quereinsteiger dabei. Das ist natürlich ein Unterschied, aber eins bleibt, dieses merkwürdige Gefühl, das erste Mal im Kreise solcher Menschen, die sich aktiv im Rahmen der Daseinsfürsorge für andere einsetzen. Das ist ja so eine merkwürdige Konstellation von Neugier, aber auch von Bedenken, kann ich das denn? Wenn ich aus der Jugendfeuerwehr komme, dann ist das natürlich ein anderes Prozedere. Ich kenne die Abläufe schon, ich weiß, wie Feuerwehr in etwa funktioniert. Ich kenne die Menschen, die da tätig sind. Ich weiß, wer der Chef ist oder die Chefetage. Das ist halt völlig anders bei einem Quereinsteiger. Quereinsteiger werden ja von irgendjemand drauf angesprochen, hier hast du nicht mal Bock auf Feuerwehr. Ich mache das ja schon eine Zeit lang und das ist so irre, das ist so cool, das solltest du dir auch mal anschauen, zumindest mal anschauen, komm doch einfach mal mit vorbei. Und dann ist das erste Date rum, ich war mal bei einer Übung dabei, gefällt mir ganz gut und ich steige da ein. Ich habe vorher als Quereinsteiger einiges über Feuerwehr gehört. Und wenn wir so in die Öffentlichkeit reinhören, Kameradinnen, Kameraden, das gilt im Prinzip für alle Hilfsorganisationen, ist, wenn man sich so eine Vorstellung, ich bleibe mal bei unserer Feuerwehr, macht, als Quereinsteiger, zumindest habe ich das immer wieder gespiegelt bekommen, dann ist das eine ganz merkwürdige Melange. Das geht von, so schwer kann es ja nicht sein, ein Feuer auszumachen, weil mehr machen die ja nicht, bis es ist ein Verein, wo mal kräftig einer getrunken wird, bis hin zu, jo, die haben so laute rote Autos, mit denen die durch die Stadt brettern und ganz oft ist dann gar nichts, die fahren dann sofort wieder heim. Was soll der Laden eigentlich? Haben aber eine riesen Feuerwache. Wie nennen sie es? Rettungszentrum. Jo, sieht auch so aus, riesengroß. Und ja, da ist immer was los, komischerweise. Haben die denn keinen Beruf oder so? Also ich verstehe das alles nicht. Was ist denn überhaupt Feuerwehr? Und dann haben wir sie ihn neugierig gemacht und versucht zu erklären, wie ist es denn tatsächlich mit all der Ausbildung, all der Technik, all der Taktik, diesen Emotionen, diesen überschäumenden Emotionen, entweder in eine positive und oder aber auch in eine negative Richtung. Und dann haben wir sie neugierig genug und sie kommen. Und dann ist es ja natürlich wichtig, dass wir uns um die Quereinsteiger oder ihnen und auch um die Jungfeuerwehrmitglieder, die aktive werden, kümmern. Dass da einiges dazugehört, um diese Menschen dann auch zu halten, da komme ich ganz später zum Ende des Podcasts nochmal drauf. Ich erinnere mich natürlich ganz deutlich und ganz klar, wie das bei mir war, aus der Jugendfeuerwehr kommt. Im Prinzip konnte ich es überhaupt nicht abwarten. Das war so eine, ja, du hast jetzt, damals haben wir ja schon mit 10 anfangen dürfen, du hast jetzt 7 Jahre Jugendfeuerwehr gemacht. Oder wenn heute welche in die Mini-Feuerwehr kommen, dann ist es ja ähnlich. Am Anfang spielerisch, dann wird immer mehr auf den Ernstfall vorbereitet. Und zum Schluss der Jugendfeuerwehrzeit, ich war dann auch Jugendgruppenleiter und also so das Verbindungsglied zu dem Jugendfeuerwehrwart, wie es bei uns hieß, also dem Aktiven, der die Jugendfeuerwehr geleitet hat, und habe dann natürlich auch schon ab und zu mal in den Ausschuss unserer Feuerwehr reinriechen dürfen, wenn da Themen waren, der Jugendfeuerwehrwart gesagt hat, ich nehme dich mal mit, kannst du das mal aus deiner Sicht schildern. Das war schon cool, diese ganzen alten Hasen da sitzen zu sehen, die Chefetage, die bei mir ja natürlich auch so eine Art Vorbildcharakter hat. Die Feuerwehr sagt ja heutzutage, und ich glaube, da ist natürlich auch jede Menge dran, wir brauchen jede Frau und jeden Mann. Hast du nicht auch Lust? Möchtest du nicht auch zu unserem Kreis gehören? Wir helfen und. Dann denkst du auch, zumindest haben wir das auch wieder Quereinsteiger gespielt, sind die zu wenig? Warum kämpfen die so darum? Das ist doch ein Verein, also genau diese Informationslücken, die sie haben. Bin ich denn jetzt ein Lückenfüller, weil die zu wenige haben? Soll ich jetzt vielleicht die Drecksarbeit machen? Naja, ich schaue es mir einfach mal an. Und dann wundere ich mich als Neuer oder als Neue, gerade bei den Quereinsteigern, was da alles gelehrt wird. Was da an Technik vorhanden ist und das soll ich alles beherrschen und was da an Taktik geübt wird. Klar muss man jetzt nochmal unterscheiden zwischen Werk, Beruf, Feuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr. Wenn ich mich ausbilden lasse für eine Berufs- oder Werkfeuerwehr, dann hat das nochmal eine ganz andere Intensität. In sehr viel kürzerer Zeit muss ich lernen, wie ich eben ein gut integrierter, gut ausgebildeter, aktiver Feuerwehrmann oder Frau werde. Klar, aber es ist bei den Freiwilligen ja auch der Unterschied, ich kann immer wieder gehen, wenn ich will. Deswegen glaube ich, müssen Freiwillige auch mit einer anderen Motivationsebene an die Leute herangehen. Bei der Berufsfeuerwehr habe ich mir das selbst ausgesucht oder bei der Werksfeuerwehr. Ich möchte das machen, das soll mein Berufsbild werden. Ganz oft kommen ja solche Menschen auch aus den freiwilligen Feuerwehren, die schon wissen, was geht. Aber bei den Freiwilligen ist es tatsächlich so, es muss eine gewisse Motivationsebene da sein, damit die Menschen nicht wieder abhauen. Es gibt Zahlen aus den Verbänden, die sagen, dass 2 Jahre nach dem Übergang von der Jugendfeuerwehr in die aktive Feuerwehr nur noch 35% der Jugendlichen, die mal als Jugendfeuerwehrmann aktiv wurden, in den Feuerwehren sind. Da muss man jetzt abziehen, Frauen, die Babys bekommen oder Männer, die ein Babyjahr machen. Weiß gar nicht genau, wie das funktioniert, war nach meiner Zeit. Aber vor allem auch, wenn Menschen wegziehen und so weiter. Ja, andere kommen hinzu, die sind dann eben keine Jugendfeuerwehrleute mehr, sondern sind bereits aktiv. Da ist diese Zahl natürlich ein bisschen nach oben hin anzupassen. Trotzdem ist es erschreckend, dass es dann noch so wenige sind. Und jetzt kommt mir, während ich das erzähle, ohne auf mein Skript zu schauen, auf meine Stichworte, kommt mir in den Sinn, wie das war, als ich übernommen wurde. Ja, dann kam sofort der Grundlehrgang. Das ging bei mir, also die Grundausbildung, wahnsinnig schnell, weil wir damals auch zu wenig Aktive waren und zuschauen mussten, dass wir genug Aktive wieder bekommen, sei es als Quereinsteiger oder sei es aus der Jugendfeuerwehr. Und ich habe dann natürlich dahin gefiebert, weil wir als Jugendfeuerwehrleute immer da hochgeguckt haben, die dürfen die Einsätze fahren. Es war für uns schon cool, wenn wir die 100 Meter zum Übungsplatz von der Feuerwehr mal mit Sondersignal fahren durften, dann haben wir uns ja schon so gefühlt, wie Erwachsene, wie Aktive, wie echte, wie wir es immer genannt haben, Feuerwehrleute. Und diese ganzen Emotionen, ihr wisst schon mein Thema, diese ganzen Emotionen, die da mitgespielt haben, die wurden natürlich nicht reflektiert. Das wird es ja zum Teil heute schon auch immer noch nicht, aber es ist schon wesentlich besser geworden. Ich konnte mit meinen überschäumten Emotionen damals kaum umgehen. Auf der einen Seite diese Faszination, du bekommst einen Funkalarmempfänger. Auf der anderen Seite diese Angst, kannst du das überhaupt? Bringst du das überhaupt? Du hast doch nur, in Anführungsstrichen, Jugendfeuerwehr gemacht. Wie soll denn das jetzt gehen? Klar habe ich zum Schluss meiner Jugendfeuerwehrzeit auch schon in die Übungen reingerochen, also durfte da auch mal teilnehmen. Zum Teil wurde man auch schon so ein Tick weit eingesetzt, aber das war für mich schon der Übergang zu den Aktiven. Ich meine so ein Tick vorher, so mit 15,5, wo ich gedacht habe, boah, bringe ich das denn? Schau doch mal, wie schwierig das aussieht, wenn die PA aufhaben und wenn da irgendwas verraucht ist, bekommst du da nicht Panik oder so, ja? Und diese Emotionen, diese Gedanken und Emotionen haben mich eine ziemliche Zeit lang begleitet. Wie gesagt, dann erhältst du den Funk-Alarmempfänger, den Piepser und das macht dich erstmal wahnsinnig stolz. Jetzt gehörst du dazu, du darfst Einsätze mitfahren. Es ist unglaublich, was da in einem abgeht. Und dann die ersten Einsätze. Jo. Der Wille, das zu tun, der war absolut vorhanden. Also meine rationale Einstellung dazu, ich möchte mit aller Macht aktiver Feuerwehrmann sein, war da. Die Zweifel auf der emotionalen Ebene, die immer wieder von selbst hochgeschossen kamen, waren aber auch da, was ich inzwischen heutzutage für einen, also auch mit meiner Ausbildung jetzt oder mit meinen Erfahrungen, für einen völlig normalen Prozess halte. Denn wer nicht zweifelt, möchte auch nicht vorankommen. Ja, wenn ich glaube, ich habe die Weisheit mit Löffel gefressen und das, was die da abziehen in ihren Übungen mit dem bisschen Taktik und der Gruppenführer befiehlt und der Zugführer befiehlt den Gruppenführer, Leute, hängen wir es doch nicht so hoch. Ich habe Kameradinnen und Kameraden erlebt, die so gedacht und gefühlt haben, als sie aktiv wurden. Und das hielt ich für brandgefährlich damals schon. Das lag auch daran, dass mein Vater ein Feuerwehrchef war und auch auf Kreisebene und der sehr viel Erfahrung hatte und mich auch immer wieder gewarnt hat und hat gesagt, pass auf, das sieht einfacher aus, als es ist. Das ist toll, das ist cool. Also er wollte mich auf der einen Seite motivieren, auf der anderen Seite auch warnen. Deswegen halte ich sehr viel davon, dass wir Neuen in der Feuerwehr, egal ob als Quereinsteiger oder noch mehr aus der Jugendfeuerwehr kommen, Betreuer an die Seite stellen, an die sie sich wenden können, denen sie blind vertrauen, wo sie sagen können, das ist mein Mentor, der begleitet mich von mir aus das erste halbe Jahr. Das wird von Feuerwehr zu Feuerwehr unterschiedlich gemacht. Das wird aber auch von vielen Feuerwehren überhaupt nicht gemacht. Ich halte es für nicht in Ordnung. Ich weiß, das kostet Zeit und Energie, ja, aber es rentiert sich aus meiner Sicht in jedem Fall, den Neuen, in Anführungsstrichen, einen Mentor zur Seite zu stellen. Wenn ich heute über meine Anfänge berichte, ja, ich weiß, das klingt jetzt wirklich sehr nach Mittelalter, aber ich habe im Jahr 1977 meine aktive Karriere begonnen. Ich weiß noch heute wirklich, weil es halt so emotional besetzt war, ihr wisst schon, Unterbewusstsein und so, Emotionen, heute genau meine Anfänge in der Freiwilligen Feuerwehr meiner Heimatstadt Bad Soden am Taunus habe ich noch genau im Rückblick im Kopf. Ich weiß, dass wir Jugendfeuerwehrleute damals ein sogenanntes Schiffchen getragen haben. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Auch unser Jugendwart, der Walter damals und der Karl-Heinz, die hatten so ein Ding immer auf. Und zu denen habe ich aufgeblickt, weil die so cool waren, weil die so erfahren waren. Das war eine wunderschöne Zeit. Aber wenn ich über diese Vergangenheit berichte, darf natürlich eins nicht fehlen.
Es war einmal.
Genau, es war einmal meine Rubrik über die Vergangenheit unserer Feuerwehren und mir so durch den Kopf geschossen, als ich über meine Anfangszeiten in der Feuerwehr nachgedacht habe, wann war der erste richtige Brecher? Wann war mal wirklich was los? Und in dem Zusammenhang dachte ich dann, das wäre auch mal für die Kategorie Es war einmal wert, mal nachzuschauen, was ist denn so passiert? Und da sind wir drei Einsätze, ganz, ganz früher habe ich im Netz gefunden, das war in Rom, 19. Juli 64 nach Christus, also nicht 1964, sondern 64 nach Christus. Und da gab es eine wahnsinnige Katastrophe, in der die größten Teile der damals schon Millionenstadt Rom zum Opfer fielen. Da waren hunderttausende Menschen obdachlos, da waren ganz viele ums Leben gekommen. Den genauen Schadensumfang hat man überhaupt nicht diskutiert. Ja. Aber der damalige Kaiser, Der Nero wurde später selbst der Brandstiftung bezichtigt. Das ist aber nach heutigen Forschungen kaum zu belegen. Und in Rom gab es dann immer und immer und immer wieder weitere Großbrände. Das Ganze ist übrigens auch mal in Lübeck passiert, und zwar 1276. Das dritte Mal innerhalb eines Jahrhunderts brannten große Teile der Hansestadt Lübeck ab. Und dann gab es die ersten VB-Maßnahmen in Lübeck. Man hat nämlich Holzbauten verboten und die Brandschutzbestimmungen, die damals tatsächlich eingeführt wurden, waren sehr streng. Und das Ganze hatte auch Erfolg, weil in den kommenden sechs Jahrhunderten ist Lübeck von Brandkatastrophen dieser Art verschont geblieben. Ihr seht, die VB-Maßnahmen haben schon immer gefunzt. Und dann habe ich noch eins gefunden, was mir imponiert hat, also im negativen Sinne, am 13. Februar 1327 war das in München. Und da ist ein Großbrand, ein verheerender Stadtbrand durch ein glühendes Kohlestück, das hat man nachweisen können, in einem Kloster ausgelöst worden. Da sind zwei Drittel der mittelalterlichen Stadt München mit ihren Holzhäusern in Flammen aufgegangen. Und das war genau dann, was wieder zur Folge hatte, dass der Kaiser eine VB-Maßnahme erließ, und zwar eine Brandschutzverordnung. Und da sind dann auch Holzhäuser und Strohdächer verboten worden. Wenn ich mir das dann so gedanklich vor Augen ziehe, was das bedeutet, Strohdächer und Holzhäuser, ne? Wenn man heute durch die Altstädte unserer Kommunen geht und sieht diese ganzen Fachwerkhäuser, die ja meistens sehr klein waren, und dieses Holzgebälk, das inzwischen ja in den meisten Fällen wieder freigelegt ist, das ist schon cool. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass diese Innenseiten, also da, wo die Balken, innerhalb dieser Balken, früher eben aus Lehm oder so bestanden und die Dächer aus Stroh, dann kann ich mir sehr genau vorstellen, was es da an Einsätzen gab. Zurück zum Thema Einsatz. Hatte ich Angst vor dem ersten Einsatz? Nee, kann ich so nicht sagen. Denn ich hatte damals mit gerechnet, wenn du für was eingesetzt wird, dann ist es wahrscheinlich mal so ein kleiner Verkehrsunfall, wo eine Ölspur entstanden ist oder wo ein PKW Öl verloren hat. Was damals auch noch sehr in war, waren die sogenannten Wespeneinsätze. Wir haben damals Hunderte, wenn nicht Tausende im Laufe der Jahre von Wespennestern weggemacht, also keine Bienen, sondern Wespen. Heute weiß man ja, das müsste man so nicht mehr machen, oder es gibt eben Firmen, die das tun oder die umsiedeln und so weiter. Es war damals halt noch etwas anders. Und ich dachte, ja, dafür wirst du eingesetzt. Tatsächlich war mein erster Einsatz eine Ölspur. Wie habe ich mich gefühlt? Auch das weiß ich noch ganz genau. Ich hatte tatsächlich Schiss. Wie gesagt, nicht Angst im Sinne von Panik oder oh Gott, sondern mach bloß nichts falsch, Bub. Das war mein Gedanke. Integrier dich in diesen geilen Haufen und mach nichts falsch. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, Mentor. Es ist ganz wichtig, dass einem jemand an die Seite gestellt wird, dass wir im Einsatz, wenn neue dabei sind, die auch auffangen, und sagen, nee, an die gefährliche Ebene kommst du jetzt noch gar nicht ran. Da musst du erst Erfahrung sammeln. Pass auf, und ich bin da, wenn du eine Frage hast, hier, da ist dein Gruppenführer, la la la. Das kann man natürlich nicht im Einsatz machen, aber das kann man vorher gut festlegen. Und dann eben noch die Chefetage. Götter in Silber und Gold. Für uns in der Jugendfeuerwehr, ich weiß das auch noch ganz genau, viele meiner Kameradinnen und Kameraden haben damals, oder wir haben miteinander gesprochen, haben gesagt, oh, der und der, der hat's aber drauf. Boah, dein Papa ist ja Kreisbrandinspektor. So, ja, stellt euch das nicht so romantisch vor, der ist ja nie daheim. Ja. Und wir haben dann sehr stark über die philosophiert, wer ist eine unglaublich gute Führungskraft und wen können wir nicht ab, weil er so streng oder so autoritär oder auch so unwitzig ist, ja, keinen Scherz hat, immer nur Und da wurde häufig drüber diskutiert. Und jetzt habe ich diese Leute natürlich im Einsatz erlebt. Und das war schon merkwürdig. Und diese Ölspur ist auch passiert während einer Übung. Also das war jetzt nichts Besonderes für mich. Hinterher war ich sogar ein bisschen enttäuscht. Jo, das war's jetzt? Das sind meine Einsätze? Das soll es in Zukunft sein? Dann die Grundausbildung, dann der Maschinistenlehrgang und dann der Atemschutzgeräteträgerlehrgang. Das ging damals bei uns noch flott hintereinander weg. Ich glaube, das ist heute so nicht mehr machbar. Ich empfehle es auf jeden Fall nicht. Oder habe das später in meiner Zeit als Feuerwehrchef auch, sagen wir mal, da haben wir Leitlinien festgelegt, wie es gehen sollte. Damals war das innerhalb von einem Jahr passiert. Und dann wusste ich, jetzt kommt bald der erste PA-Einsatz oder der erste größere Einsatz. Und das ist dann auch irgendwann passiert. Ich wusste schon bei der Alarmierung, weil es tagsüber war und ich habe bei der Verwaltung damals meine Lehre gemacht, war da ein paar, nicht weit weg von der Feuerwache und war mit dem Auto schnell dort. Das heißt, ich wusste, ich war auf dem ersten Fahrzeug. Und wie es kommen musste, es war kein weiterer PA-Träger mit mehr Erfahrung, wie ich sie hatte, da. Und ich war, ich weiß ja noch, wer das war, mit meinem Onkel. Mit dem Onkel Paul, Gott hab ihn selig, mit dem war ich auf dem LF, saß auf dem Angriffstruppplatz und wir haben uns die PAs, die waren damals noch nicht im Mannschaftsraum, aus dem LF rausgeholt, haben sie aufgesetzt. Das waren so uralte zwei Flaschengeräte mit so einem merkwürdigen Schlauch, der so ein bisschen dicker war. Die Älteren von euch werden sich sicher erinnern und wir haben das angelegt. Und ich sag's euch ehrlich, auch diesen Moment weiß ich noch ganz genau, weil er auch wieder hochemotional besetzt war. Ich habe gezittert an den Händen. Das hat mein Onkel, mein Angriffstruppführer in diesem Fall, also das ist ja mit Verwandtschaft nichts zu tun, oder auch, weil ich ihm natürlich vertraut habe und wusste, es ist ein erfahrener Feuerwehrmann. Und das hat er bemerkt und hat mich so am Arm genommen, sagte, komm, keine Angst, ich bin ja da, bin ja bei dir. Das hat mich so beruhigt, dass dieser Mann in dem Moment so ganz ruhig geblieben ist. Und ich habe gesehen, das ist ein echtes Feuer, also da brennt es wirklich. Das war dann mein erster und bin dann mit ihm rein. Den Schlauch auf dem Ast, wie wir das immer genannt haben, also so über der Schulter und reingezogen. Und dann Wassermarsch, ein erstes Rohr und dann war Brühe auf dem Ding. Dann haben wir abgefangen abzupinseln, so ist es damals. Und mir war schon sehr warm da und ich habe schon gemerkt, oh, dir geht der Zapfen. Ich habe tatsächlich Schiss gehabt, ja. Wie gesagt, wieder keine Panik, keine Angst, dafür hat er gesorgt. Der war die Ruhe selbst. Hat auch keine Befehle gebellt, sondern hat durch die Maske dann so für mich schwer verständlich rübergerufen, na, alles klar. Und ich so, ja, alles gut. Und hat mich immer so untergehakt. Ne? Und wir sind dann ein Stück weiter und dann habe ich so rumgeguckt und habe gesagt, Paul, das wird warm. Sagte, ja, komm noch ein Stück, ist kein Problem. Und es wurde dann auch sehr warm und wir haben dann, aber irgendwann war der Brand unter Kontrolle, es waren weitere Trupps mit weiteren Rohren im Einsatz und irgendwie habe ich dann Übermut bekommen, hatte keine Angst mehr und dann sind wir zurück. Ich habe es PA abgesetzt und habe mich gefühlt wie ein Held. Auch das ist völlig in Ordnung, denn es war mein erster und ich habe es hinbekommen. Und war mehr schlecht wie recht, so hatte ich das Gefühl. Und dann ist was passiert, was mich unglaublich für diesen Einsatzdienst motiviert hat. Mein Onkel, mein Truppführer und mein Gruppenführer kamen auf mich zu und haben gesagt, und, wie geht's dir? Alles klar. Und ich so, ja, ist alles okay, ist alles super, ist alles klar. Und dann haben sie gesagt, es ist völlig normal, dass der Erste und der PA so ein bisschen merkwürdig ist, aber junger Mann, du hast das echt super gemacht. Ich bin vor Stolz fast geplatzt. Nicht nur, weil sie mich gelobt haben, nicht nur, weil ich diesen Einsatz und der PA mitgemacht habe, sondern vor allen Dingen, weil sie mich akzeptiert haben. Ich habe da auch Fehler gemacht. Ne? Ich hatte dann den Schlauch und habe dann Vollstrahl anstatt Sprühstrahl und das hat mein Onkel mir so mitgeteilt. Aber er hat es nicht kritisiert in einer Form wie, da musst du aufpassen, das ist gefährlich. Weil auch das habe ich erlebt von Kameraden, die mit Neuen so umgegangen sind. Da fehlt es dann meistens am eigenen Selbstwert. Und das habe ich dann auch entsprechend, als ich dann mal Feuerwehrchef war, habe ich mir dann diese Leute zur Seite genommen und gesagt, ey, das ist der Neue, die Neue, ja, passt da ein bisschen mehr auf. Lass uns doch mal mit dem schwätzen, wir gehen jetzt hin und freuen uns erstmal, dass er den ersten hinter sich hat und das super war. Und dann ging das auch. Aber das weiß ich noch ganz genau, dass ich stolz wie Oscar war und dass das der Moment war, wo ich geglaubt habe, ich kann's. Das ist auch eine Form von Kameradschaft, die ich empfinde, so extrem wichtig in Feuerwehren ist. Ich rede da, glaube ich, fast jeden Podcast drüber, aber daran erkennt ihr auch, wo meine Emotion mit dran hängt. Dieser Gedanke zu helfen, das ist ganz wichtig. Aber auch meine Emotion, kameradschaftlich miteinander umzugehen. Und diesen Kampf hinter den Linien, den es oft gibt. Ja, wer will hier was? Warum wird so über den Chef gemotzt? Habe ich so oft erlebt. Und als ich Chef war, wusste ich natürlich, über dich wird auch geredet. Du wirst beobachtet und vieles mehr. Ist ganz normal. Aber Kampf hinter den Linien ist nie gut. Ja, und ich habe dann überlegt, das wird jetzt irgendwann zur Routine, musste sehr bald feststellen, dass von wegen Routine jeder Einsatz in irgendeiner Form anders ist. Klar ist eine Ölspur, klar ist ein VU ein VU, aber mal sind Menschen eingeklemmt, mal anders, mal hast sogar einen Toten da drin. Also jeder VU ist auch anders, jede TH ist anders, jeder Gefahrstoffeinsatz ist anders und auch jeder Brand hat eine andere Dynamik. Sagen wir mal fast immer eine andere Dynamik, das habe ich dann auch sehr schnell gelernt. Ich habe heute noch was dabei, was ich sehr interessant finde.
Happy End.
Da wurde meine Feuerwehr alarmiert und da ist was, das ist ja jetzt nichts Besonderes, dass wir alarmiert werden, aber es ging um eine Personensuche und vermisst wurde, Polizei hatte alarmieren lassen, eine 12-Jährige. Das ist dann natürlich, wenn so eine junge Frau, so ein junges Mädchen vermisst wird, das ist schon sehr blöd. Die Eltern wurden befragt und diese Jugendliche war am Abend nicht zu Hause erschienen. Es gab bei der Handyortung, ergab sich nichts. Wir hatten aber einen letzten Standort von ihr und daraufhin wurde die Hundestaffel alarmiert und so weiter und so weiter. Und dann gab es den erlösenden Anruf von den Eltern. Sie ist wieder zu Hause, sie ist wieder zu Hause. Akku vom Handy war leer. Und sie hat dann von einer Freundin, deren Eltern sich heimfahren lassen, weil sie sich da auch schon so ein bisschen verirrt hatte. Totale Erleichterung. Aber jetzt kommt der Hammer an dem Einsatz. Die meisten der Einsatzkräfte waren gerade dabei, sich ein Fußballspiel der Frauennationalmannschaft im Fernsehen anzuschauen. Und da haben sie natürlich auch drüber diskutiert. Und viele dieser Feuerwehrleute bekamen dann von ihren netten Familienangehörigen die aktuellen Zwischenhände aufs Handy gesimst, das finde ich total cool. Das hätte ich im Übrigen auch erwartet, dass das bei uns passiert. Nicht, dass die Kameradinnen und Kameraden dann bei jedem zweiten Schritt im Einsatz aufs Handy gucken. Aber das ist schon irgendwie so eine coole Sache und hat auch wieder für mich mit Kameradschaft zu tun. Ja, ein Happy End. Was sollte das Happy End bei unseren Quereinsteigern und übernommenen Jugendfeuerwehrleuten sein? Einige Dinge sollten für mich selbstverständlich sein. Wenn ihr das anders seht, wenn ihr zusätzliche Ideen habt, bitte kurz schreiben, kurz eine SMS schicken oder was auch immer, schickt uns über das Kontaktformular unserer Webseite mal eure Ansichten dazu. Mich interessiert immer, wie andere Menschen über diese Dinge denken. Das war in letzter Zeit häufig sehr viel und ich habe auch wirklich jede Anmerkung beantwortet. Das ist für mich eine Ehre und selbstverständlich und es waren ganz tolle Sachen dabei. Ich werde da mal einen einzelnen Podcast drüber machen, wo wir uns genau um das Thema kümmern. Wir haben demnächst ein paar Interviews, wird interessant, kann ich euch versprechen. Was sollte für Neue selbstverständlich sein? Kameradschaft. Immer und immer wieder sich gut aufgehoben fühlen in einer Feuerwehr, sich geborgen fühlen, dass das fast freundschaftliches Miteinander ist. Dann aber auch keine Überforderung. Auch wenn bei uns Kräfte fehlen, lieber alarmieren wir nach, als dass wir neue verheizen. Das kann und darf nicht der Fall sein. Jetzt meine ich auch nicht mal so sehr, dass wir die da in Gefahr bringen. Ich glaube, das versteht sich von selbst. Aber du musst da sein, du musst da sein. Wir sind eh zu wenige. Nein. Bitte nicht, keine Überforderung. Und wenn jemand sagt, ich kann halt beruflich nicht und du machst ihn dann dumm an, jetzt bist du gerade mal ein paar Monate dabei und schon kannst du nicht, dann werden wir sehr schnell eine Kameradin oder einen Kamerad weniger haben. Klare und offene Kommunikation erlebe ich auch viel zu oft, dass nicht gut kommuniziert wird, offen kommuniziert wird, dass auch rückwärts Feedback gegeben werden kann und ich aber auch bei den neuen Feedback einfordere, auf eine positive Art und Weise. Klare Grenzen setzen. Es geht ganz häufig über motivierte Menschen, gerade aus der Jugendfeuerwehr kommend, habe ich oft genug erlebt, da gilt es, klare Grenzen zu setzen, bisher und nicht weiter. Liebe Kameradin, lieber Kamerad, das geht noch nicht, da bist du noch nicht fertig für ausgebildet oder hast zu wenig Erfahrung. und das klar äußern mit einer guten Begründung. Und deswegen muss auch die Ausbildung entsprechend gut sein, das Ganze aber langsam. Wir haben damals als Neue immer einen sogenannten Zusatzdienst haben dürfen und ich habe den auch exzessiv genutzt, wenn ich konnte. Was mir unglaublich geholfen hat, war dann im Rahmen unserer in Anführungsstrichen neuen von einem erfahrenen Ausbilder immer wieder ein anderer, immer wieder andere Themen auf Einsatzdienst vorbereitet zu sein. Das war cool. Immer wieder sprechen, immer wieder auch mal abfragen nach Einsätzen. Da gilt es natürlich nach den harten Brocken die PSNV, sekundärpräventiv und uns, Brandpunkt, primärpräventiv mit Fireproof, ganz klar. Aber vor allen Dingen geht es auch darum, zu reden, ja, nach dem Einsatz zu reden. Einfach auf natürliche Art und Weise zu reden. Und wie war es? Irgendwelche Fehler passiert? Was haben wir falsch gemacht? Sowohl Führung wie auch Mannschaft. Gab es irgendwas, wo ihr sagt, ah, das hätte man besser machen können? Das muss man einfordern als Führungskraft. Das muss der Einsatzleiter einfordern. Das gibt nicht nur Sicherheit, sondern auch Vertrauen. Das schenkt Vertrauen. Balance zwischen Motivation und Gefährlichkeit. Ich glaube, das habe ich schon klar gemacht. Natürlich sind neue Feuerwehrleute, gerade aus der Jugendfeuerwehr kommt, total motiviert, aber dass der Job auch gefährlich sein kann, das versteht sich von selbst. Langsam heranführen und bei meinen ersten riesengroßen Einsätzen, wo es wirklich katastrophal bei einem Brand zuging, schwedisches Möbelhaus, habe ich auch schon mal erzählt, in voller Ausdehnung gebrannt, da ging mir wirklich der Ast. Da hatte ich wirklich Schiss ohne Ende und an solche Dinge muss man Feuerwehrleute ranführen und auch hinterher auf jeden Fall drüber sprechen. Ganz wichtig, sonst verlieren wir Leute aus unseren Reihen, weil sie sich nicht verstanden oder nicht gefeedbackt fühlen. Wenn ihr jetzt ein Sondersignal im Hintergrund hört, ich weiß nicht, ob es zu hören ist, gerade ein Einsatz hier irgendwo. Was ist das Ziel? Das Ziel ist definitiv klar, neue Feuerwehrleute in unsere Reihen zu integrieren und zu halten, aber auch klare Grenzen zu setzen. Also ist doch das Ziel, immer ein gut integriertes, tolles, engagiertes Mitglied zu haben, das weiß, wie der Rechtsrahmen ist, also was darf ich und was darf ich nicht, dass ich aber auch wohl und zu Hause in unserer Feuerwehr fühle. Wenn wir das hinbekommen, dann werden wir auch, glaube ich, nicht arg so viel Personalprobleme haben und vor allen Dingen nicht so viel Streit hinter den Linien oder offensichtlich oder so stark, dass wir keinen Bock mehr auf Feuerwehr haben. Bleibt gesund! Schönen Tag, schöne Woche, Servus, Hallo und Gude!